Lasst uns gemeinsam Psalm 3 lesen. Psalm 3. Psalm 3, wir lesen den ganzen Psalm. Das ist Gottes Wort. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief, ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte nicht zehntausende Kriegsvolks, die rings um mich belagern. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott! Denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen komme auf dein Volk. Himmlischer Vater, danke für diesen wunderbaren Psalm, der so ermutigend ist, der unsere Gedanken zu lenken vermag, wie wir beten können, wie wir dich anbeten, dich anrufen können, wie wir Hilfe von dir bekommen können. Hab herzlich Dank, dass du uns dieses Wort gibst. Mach uns aufmerksam und öffne du meinen Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, dieses Gebet Davids kann eine ganz großartige Hilfe sein für unser Gebet. Wie können wir beten? Wie können wir Gott anrufen in der Not? Wie können wir schöpfen aus unserer Erkenntnis von Gott, um dann in der Bedrängnis richtig zu beten und Zuversicht zu haben, trotz Bedrängnis, so wie dies die Überschrift ist von dieser Predigt. Der Psalm zeigt uns, dass Beten eben mehr ist als einfach Bitte um Hilfe. Beten ist mehr als einfach Gott um Hilfe zu bitten für etwas oder für in einer bestimmten Lage oder Notlage. Gebet ist viel mehr. David nennt Gott sein Anliegen in diesem Psalm, das kommt ganz deutlich, aber er denkt gleichzeitig auch über Gottes Größe nach. Während er betet, denkt er über Gottes wunderbare Größe nach. Er sagt Gott, wie er ihn sieht, wie er ihn erkannt hat, wie er ihn kennt. Darüber spricht er mit Gott, während er seine Bitten, sein Flehen vorträgt. Davids Gebet ist damit auch ein Rückblick auf vergangene Hilfe Gottes. Es ist auch ein sich in Erinnerung rufen bisheriger Glaubenserfahrung. Während David mit Gott spricht, denkt er darüber nach, wer Gott ist und wie er ihn schon erlebt hat. Und all das nimmt er zusammen und legt es sozusagen vor Gott hin. Und daraus gewinnt er Zuversicht für seine schwere Situation. Und so überwindet er seine Mutlosigkeit durch den Glauben an den allmächtigen Gott. David hat viele mächtige Feinde. Zu der Zeit, als er dieses Gebet betet, ist er bereits König von Israel, schon eine gewisse Zeit lang. Er war siegreich gegen die Philister und andere Gegner und er hat sein Königreich zu einem großen Teil stabilisiert. Er konnte das festmachen. Und jetzt steht er einer Feindschaft entgegen, die von innen kommt. Und diese Feindschaft ist wohl größer und schlimmer für ihn als aller Widerstand von außen. Nicht wahr? Die Bedrängnis oder die Feindschaft, die Entmutigungen, was von innen kommt, das ist meist schlimmer und schwerer als alles, was von außen an uns herankommt, an uns heranprallt. Sein eigener Sohn Absalom hat sich gegen ihn verschworen und hat eine große Menge von Anhängern hinter sich gebracht und rebelliert gegen David. Er bedroht sein Leben. Und nicht, das Schlimme ist nicht, dass Davids Leben jetzt bedroht ist, das ist auch schlimm, aber dass das von seinem eigenen Sohn kommt, das ist schlimm. Und viele Soldaten Israels stehen plötzlich hinter diesem Absalom und bilden eine Übermacht, vor der David fliehen muss. Es bleibt ihm nichts anderes, als zu fliehen. Was ist schlimmer für David? Die Tatsache, dass er seinen Königsthron jetzt verloren hat. Vielleicht für immer, das weiß er noch nicht. Wir wissen es natürlich im Nachhinein. David weiß es nicht. Er hat seinen Königsthron verloren. Was ist schlimmer, das oder dass sein Sohn, sein eigenes Fleisch und Blut sich gegen ihn stellt? Sein Leben ist in Gefahr, das ist das eine. Aber was in dieser Situation mindestens so bedrängend ist, ist diese große Gefahr der totalen Entmutigung. Hinter all den Feinden, die David bisher gegenüberstanden, die ihn verfolgten, steht ja eigentlich der Erzfeind, der Teufel, der Diabolos. Er will ihn zermürben, will ihn davon abbringen, weiter Gott und seinem Volk zu dienen. Das ist das Ziel des Teufels. David davon abzubringen, ihn zu zermürben, ihn zu entmutigen, sodass er nicht mehr seinem Gott und seinem Volk dienen mag. Und er könnte sich fragen, hat das denn überhaupt noch einen Sinn, dass ich noch weitermache? Bringt das immer weiter zu, wie in einem Hamsterrad zu spulen, immer wieder kommen all diese feindlichen Mächte mir entgegen und es gelingt mir einfach nie ganz, das Königreich Gottes aufzubauen. Hat das noch einen Sinn? Erst war es Saul, der mich ohne Grund durch das Land jagte. Dann kamen die Philister, die mein Volk niemals in Ruhe ließen. Und jetzt stellt sich meine eigene Familie noch gegen mich. Ich mag nicht mehr. Ich bin total entmutigt. Und dann verhöhnen mich meine Feinde. Und vielleicht sind da sogar auch Stimmen von Freunden darunter, die sagen, es gibt keine Rettung mehr für ihn bei Gott. Vers 3. Vielleicht haben sie ja recht. Die Entmutigung ist oft der größte aller Feinde. Ich denke, das wisst ihr, das habt ihr auch schon erfahren. Die Entmutigung ist oft der größte aller Feinde. Diese innere Stimme, die sagt, diesmal geht es vielleicht wirklich nicht mehr gut. Es hat keinen Wert mehr, dass ich mir überhaupt noch etwas vormache. Das kennst du, oder nicht? David kennt es sehr gut. Schon mehr als einmal ist seine Entmutigung in Unglauben umgeschlagen und er ist geflohen. auf und davon. Er möchte die Flügel der Morgenröte nehmen und wegfliegen, fliehen an einen Ort, wo niemand mehr ihn erreicht. Es ist vorbei, ich mag nicht mehr. Zweimal ist er nach Gat zu den Philistern geflohen und die Gefahr für David ist jetzt groß, dass ihn dieser alte innere Feind der Entmutigung wieder einholt und ihn überwindet. Aber diesmal geschieht es nicht, geht es nicht so. David flieht zwar, er muss fliehen und er flieht, aber er flieht an den richtigen Ort. Er flieht zu Gott, ins Gebet. Da wird er gehört und nicht nur gehört, da wird ihm geholfen. Im Gebet, vor seinem Gott. In der Gegenwart Gottes bekommt er einen ganz neuen Blick, eine neue Perspektive für seine Situation. Dies, weil er die Tatsachen jetzt vor Gottes Angesicht abwägt. Es ist etwas ganz anderes, als wenn wir für uns allein sind und uns um unsere Entmutigungsgedanken drehen, oder? Wenn wir vor Gott kommen und die Tatsachen, wie sie sind, vor Gott abwägen. Was die Leute sagen, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Das überlegt er nicht bei sich selbst, sondern er sagt es seinem Gott. Herr, hörst du, was die Leute sagen? Es ist wie bei Jesaja, als Jesaja einen Brief bekam, der ihn entmutigen sollte. Und er hat diesen Brief genommen und hat ihn vor Gott ausgebreitet und hat ihn aufgemacht und gesagt, Gott, siehst du, was die machen mit mir? Also es ist an die richtige Adresse gegangen mit seiner Not, mit seinem Problem, mit seiner Entmutigung. Und sogleich kommt die Wahrheit als Gewissheit in seine Gedanken. Gott spricht auch, wenn David zu ihm spricht. Gott sagt, das ist nicht wahr, dass es keine Rettung für dich gibt bei deinem Gott. Das ist nicht wahr, was die Leute sagen. Die Wahrheit ist, und das zitiert David dann im Psalm, du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, du wirst mein Haupt wieder emporheben. David weiß das, weil er seinen Gott kennt. Er kennt ihn unter anderem deshalb, weil er regelmäßig Gemeinschaft mit ihm hat im Gebet. Von da kennt er seinen Gott. Er hat ihn kennengelernt und lernt ihn immer besser kennen. Und darum weiß er, du aber, Herr, bist ein Schild um mich her. Du wirst mein Haupt wieder emporheben. Wenn er sagt, mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg, dann spricht er aber nicht von diesem Gebet, das er jetzt gerade betet. Im Hebräischen gebraucht er eine Form, die anzeigt, dass das eine fortwährende Handlung beschreibt, was er hier sagt, was er hier über seine Stimme, die zum Herrn ruft, sagt. Das ist etwas Fortwährendes. Er sagt hier also, dass es seine Gewohnheit ist, geworden ist, es ist seine Gewohnheit, zum Herrn zu rufen und dass er dann jeweils Antwort von Gott bekommt. Das ist seine Glaubenserfahrung. Noch einmal, David weiß, dass Gott ein Schild um ihn ist, weil er ihn kennt. Und diese Erkenntnis kommt aus seiner Gewohnheit des Gebets. Durch sein regelmäßiges Gebet ist er nahe bei Gott. Und darum wird er nicht von einer Entmutigung überwunden, wenn sich Feinde erheben, Oder wenn die Leute sagen, dass Gott ja doch nicht helfen würde. David blickt zurück auf die Erfahrungen, die er durch sein regelmäßiges Gebet gemacht hat. Er sagt, ich pflegte zu beten und ich habe immer Antwort bekommen. Gott hat mich inmitten schwierigster Situationen so ruhig gemacht, dass ich mich einfach niederlegen und schlafen konnte. Kennst du das, wenn du dir Sorgen machst, im Bett liegst und dich sorgst über alles Mögliche, wie wird das nur kommen und was kann ich nur machen, wie kann ich dieses Problem lösen? Du drehst dich und kommst nicht zum Schlafen. David kennt seinen Gott, der ihm wieder den Mut schenken wird, der ihn wieder aufrichten wird. Und deshalb sagt er, ich konnte mich immer wieder niederlegen und schlafen. Und mehr noch, er hat mir jegliche Furcht genommen, sodass ich auch bei einer Bedrohung von Tausenden von Soldaten keine Angst mehr habe. Das muss man sich vorstellen, oder? Das ist nicht einfach so dahergesagt. Tausende von Soldaten gegenüber zu haben und keine Angst vor ihnen zu haben. David hatte eine Erfahrung gemacht in einer solchen Kriegssituation, schon als er noch ganz jung war. Da war der Vorkämpfer Goliath aufgestanden und hat ihn so bedroht, oder die Israeliten so bedroht, dass alle Angst hatten. Und David hatte keine Angst. Er wusste, der schimpft gegen meinen Gott. Das wird mein Gott ihm nicht einfach so durchgehen lassen. Er wird diesen zu Fall bringen und ich nehme das in Angriff. Und er ist gegangen, hat gekämpft und hat ihn besiegt und hat so für ganz Israel einen großen Sieg errungen. Diese Erfahrung hat er gemacht. Und darum kann er auch jetzt wieder sagen, ich kann Tausende von Soldaten gegenüber haben, ich brauche keine Angst zu haben. Mein Gott ist viel mächtiger und er hat das schon so oft gezeigt. Wir haben nicht diese Tausenden von Soldaten, aber wir haben auch Dinge gegenüber, die uns so übermächtig erscheinen, wie ein großes Heer von Soldaten. David hat eine Gewissheit gewonnen in seinem Gebet, die er auch in anderen Psalmen ausdrückt. Psalm 27 zum Beispiel, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Wenn ja der Herr mein Licht und mein Heil ist, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich denn erschrecken? Oder Psalm 56, Vers 12. Auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir tun? Das sind nicht einfach fromme Sprüche oder leere Phrasen, wie wir sie vielleicht manchmal daher sagen. Es ist wirkliche Glaubenserfahrung. David spricht von der Realität, die er in seinem Glaubensleben erlebt und erlebt hat. Glaubenserfahrung, die aus der anhaltenden Gemeinschaft mit Gott kommt. In Davids Psalmen haben wir ein Fenster, durch das wir in seine Beziehung mit Gott hineinschauen können. Da sehen wir echte Frömmigkeit. David teilt sein ganzes Leben mit seinem Gott. Seine Nöte, seine Angst, seine Zweifel, tiefe Niedergeschlagenheit, alles breitet er vor seinem Gott aus. Er bekennt seine Sünde, bittet um Vergebung. Er jubelt über den Sieg, über Feinde, bittet um Kraft für weitere Siege. Er bittet um Kraft für ein gutes, echtes, frommes Leben. Er bittet um Bestätigung von Gottes Liebe. Er lobt Gott für Gebetserhörung. Das ist sein ganzes Leben, das er vor seinem Gott lebt und mit ihm bespricht. Und oft sehen wir in Davids Gebeten auch eine Entwicklung. Am Anfang ist Angst und beinahe Verzweiflung. Er klagt Gott einfach seine Not, schreit heraus, was er empfindet. Und dann gibt es einen Moment, wo er nachdenkt. Und diese Momente des Nachdenkens sind eben oft Momente des Zurückblickens, wie hier. Es ist, wie wenn er für Gottes Reden jetzt offen würde, nachdem er ihm seine Not gesagt hat. Jetzt ruft Gottes Geist ihm in Erinnerung, bedenke, was du erlebt hast, wie du in der Vergangenheit meine Hilfe erfahren hast. Und David spricht es aus, ich habe zum Herrn gerufen und er hat mir geantwortet. Er hat mir geholfen, er hat mir meine Angst genommen. Und das gibt mir Zuversicht für diese Not, in der ich jetzt wieder bin. Und aus dieser Zuversicht kommt die Bitte in Vers 8, steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Das ist das Gebet des Glaubens. Herr, du hast mir bis jetzt immer geholfen, du hast immer wieder meine Feinde unschädlich gemacht. Handle jetzt wieder, wie du immer gehandelt hast. Erweise dich als der treue Gott, der du ja bist. Und aus dieser Zuversicht heraus wächst noch etwas mehr, das wir am Ende seines Gebets sehen können. David ist nun nicht mehr nur für sich selbst bekümmert. Am Anfang war die Angst und die Verzweiflung, die Angst um sich selbst, wie wird es mit mir weitergehen? Aber jetzt gibt es etwas, das hervorwächst aus dieser Zuversicht und es kommt Davids Hirtenherz zum Vorschein. Davids Hirtenherz. Er denkt jetzt an Gottes Volk, nicht mehr nur an sich selbst, sondern er denkt jetzt an die anderen, die auch Schwierigkeiten und Bedrängnis haben. Er fasst seine Erkenntnis zusammen, bei dem Herrn ist Rettung. Und er geht über zur Fürbitte, dein Segen komme auf dein Volk. Was er selber erfährt, das wünscht er auch für die Gemeinde Gottes. Die Rettung vor dem Feind, die Rettung aus Angst und Not, die Rettung vor Entmutigung und Unglauben, vor der sündhaften Flucht, das sollen alle Gläubigen erleben. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir aus Davids Gebet lernen können. Wir können für unser Gebet lernen. Was können wir für unser Gebet und auch damit für unser Leben lernen von David hier? Vielleicht sind wir nicht in einer genau gleichen Situation wie David, aber unser Leben ist wie seines auch ein ständiger Kampf darum, in allen Situationen unseres Lebens unter Gottes Willen zu bleiben. Das ist der Kampf unseres Glaubens. Nicht einfach uns gut zu fühlen, sondern unter Gottes guten Willen zu bleiben. Darum kämpfen wir. Und wir haben auch Feinde. Wir haben Menschen um uns, die uns Angst machen, Menschen, die uns vielleicht Steine in den Weg legen, Menschen, denen unser Glaube ein Ärgernis ist, Leute, die uns zu verstehen geben wollen, dein Gott kann dir auch nicht helfen. Wir haben, wie David, auch Entmutiger um uns. Entmutiger, vielleicht sind es auch manchmal Mitchristen, die es uns schwer machen, zuversichtlich zu bleiben. Wir kennen Situationen, in denen wir den Eindruck haben, dass wir hier keinen Ausweg finden. Wir erleben auch Versuchung zum Unglauben. Diese Stimme, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott, die kommt oft auch aus unserem eigenen Herzen, nicht wahr? In unserem Herzen wohnt ein Gottloser, der uns Entmutigung zusprechen möchte. Es gibt keine Rettung für dich bei Gott. Und diese Stimme kann uns dazu bringen, dass wir anfangen, eigene Wege zu unserem Wohl zu suchen. Wenn wir nicht mehr wirklich glauben, dass Gott uns hilft und uns das Beste gibt, dann fangen wir vielleicht an, eigene Wege zu gehen und denken, ich muss mir das selber irgendwie besorgen. Da ist es wichtig, dass wir uns fragen, habe ich überhaupt ein Gebetsleben wie David? Habe ich diese täglichen Zeiten, wo ich mit Gott über mein Leben spreche? Wo ich auf sein Wort höre und über Gottes Wege nachdenke? Wir sollten nicht nur in gelegentlichen Stoßgebeten Gott um Hilfe bitten für diese oder jene Not. Wir sollten das Gebet als einen Zufluchtsort haben, wo wir eine lebendige Beziehung mit Gott pflegen. Immer wieder dahin gehen, zu ihm gehen und mit ihm über unser ganzes Leben sprechen, wie es David auch getan hat. Über das Gute, über das Schwierige, über die Not, über unsere Sünde, über unsere Freude, über unsere Siege. Das ganze Leben, alles gehört da hinein. Meine Ängste, meine Sorgen, aber mein ganzer Lebensweg. Die Bitte um Führung. Herr, zeige mir, welchen Weg ich wählen soll in dieser oder jener Situation, für diese Entscheidung. Bitte gib mir Kraft für ein wahrhaft frommes Leben. Meine Beziehungen zu Mitmenschen, die Bitte um Liebe für sie, da wo es eben schwierig ist zu lieben. Der Dank für mein Heil, das Lob Gottes für sein Wesen und sein Handeln, dass wir Gott loben für das, was er ist. Nicht für das, was er uns gibt, sondern für das, was er ist. Und das Bekenntnis von Sünden, wie schon gesagt. Wenn wir ein solches lebendiges Gebetsleben haben, dann wird uns das auch einen reichen Schatz an Glaubenserfahrungen bereiten. Erfahrungen, auf die wir dann wieder zurückgreifen können. Wenn wir dann in Not und Angst geraten, wenn uns eine Stimme sagt, es gibt ja doch keine Hilfe für dich bei Gott, dann können wir antworten, das ist nicht wahr. Das weiß ich, ich erlebe doch ständig, wie Gott ein Schild um mich ist. Er wird mir auch diesmal zur Seite stehen. Wir können dann, wie David, mit Zuversicht sagen, ich rufe zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Der heilige Berg Zion, der ist nicht nur der Ort, wo Gott wohnt, es ist auch der Ort, wo die Opfer gebracht wurden. Das ist der Ort der wahren Rettung. Gott hat die Opfer angeordnet, um zu zeigen, dass er Sünden vergibt, dass er Sünden vergeben will. Das ist eine wunderbare Gnade Gottes, dass er einen Weg gefunden hat, Opfer angeordnet, um zu zeigen, dass er Sünde vergeben will. Die Sünden müssen zuerst beseitigt werden, damit diese innige Gemeinschaft mit Gott möglich ist, die wir bei David sehen. Wenn unsere Sünde zwischen uns und Gott steht, dann ist diese Gemeinschaft nicht so möglich. Und damit können wir dann auch nicht Gottes Hilfe in der Weise erfahren, wie David das erfuhr. Darum müssen wir das sehen. Jesaja sagt in Jesaja 59, Verse 1 und 2, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. David sagt, der Herr antwortet mir von Zion, von seinem heiligen Berg her. Wir haben in Psalm 2 das letzte Mal gelesen, dass Gott sagt, habe ich doch meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Und dieser geweihte König, der auf Zion geweiht ist, ist Jesus. Er ist der Garant dafür, dass Gott für uns ist und mit uns. Er hat Jesus das endgültige Opfer für unsere Sünden sein lassen. Er hat unsere Trennung von Gott beseitigt. Wegen ihm können wir die Gewissheit haben, dass nichts mehr zwischen uns und unserem Gott kommen kann. Wegen ihm können wir im Gebet überhaupt Gemeinschaft mit Gott haben. Und wir können jede Hilfe in jeder Situation erhalten. Und lasst uns dieses Geschenk des Gebets deshalb auch nutzen, wie David es genutzt hat. Philipper 4, Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. In Hebräer 4, 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das heißt, wir gehen jetzt und regelmäßig zum Thron der Gnade. Jetzt und immer wieder regelmäßig zum Thron der Gnade, damit wir zur Zeit der Not einen Ort haben, wo wir Hilfe finden. Und dass wir diesen Ort auch kennen, wo wir die Hilfe finden. David zeigt, dass nicht nur die Gebete im Moment der Krise hilfreich sind, sondern noch mehr, dass ein regelmäßiges Gebetsleben uns vorbereitet für Zeiten der Krise. Wenn wir das für uns gelernt haben, dann werden wir nicht dabei bleiben, nur für uns und für unsere eigenen Nöte zu beten. Wir werden auch wie David für Gottes Volk besorgt sein. Wir werden Gott bitten um den Segen für seine Gemeinde. Die Gemeinde ist schließlich nicht nur eine Ansammlung von Leuten, die ähnlich oder gleich glauben wie wir, wo jeder nur für sich selbst betet. Sie ist ein Leib, in dem jedes Glied für die Erbauung der anderen da ist. Lasst uns das zu Herzen nehmen und diese Sorge um Gottes Volk im Herzen behalten und pflegen. Lasst uns darum bemüht sein, einander zu helfen, den Herrn zu erkennen, den Herrn, zu dem wir dann auch in der Bedrängnis mit Zuversicht beten können. Philipper 2, Vers 4, habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Amen.